Aktenzeichen Johann Peter Hebel, Sprachzauberer, Humanist, Pfarrer. Eine Sendung von Aldo Parmigiani.
Johann Peter Hebel wurde vor 250 Jahren in Basel in der Schweiz geboren. Er starb 66-jährig im badischen Schwetzingen. Im Gedenkjahr 2010 wird dieses Dichters, der die Christen in unverkennbarer Weise immer auf den Kern des Glaubens hinwies, besonders im süddeutschen Sprachraum gedacht. Wer war Johann Peter Hebel? Heute soll es sogar schon promovierte Germanisten geben, denen erklärt werden muss, wer er war und warum man ihn eigentlich noch lesen soll. Zugegeben, Titel wie alemannische Gedichte, Schatzkästchen des rheinischen Hausfreundes oder biblische Geschichten klingen nicht gerade aufregend. Aber mehr als diese drei Bücher hat Hebel nun auch nicht geschrieben. Im Hauptberuf war er Lehrer, Professor für Theologie und Hebräisch und am Ende sogar oberster Prälat der evangelischen Landeskirche Badens. Aber es kommt ja nicht auf die Zahl der Bücher an, die jemand schreibt, sondern darauf, dass sie gut und unverwechselbar sind. Hebels alemannische Gedichte waren eine Sensation, der erste erfolgreiche Versuch im deutschen Sprachraum, eine Mundart poetisch zu nutzen. Jean-Paul, Goethe und viele andere waren voll des Lobes. Jenes Buch, das Hebel berühmt gemacht hat, das Schatzkästchen des rheinischen Hausfreundes, hat eine spezifische Entstehungsgeschichte. Das Gymnasium in Karlsruhe, an dem er Professor war, gab einen Kalender heraus, der veraltet war und mit Absatzschwierigkeiten kämpfen musste. Hebel wurde als Redakteur mit der Reform beauftragt und schrieb dann seine bis heute berühmten Geschichten wie »Kann nit verstan«, »Unverhofftes Wiedersehen« und viele andere Geschichten, die als Kalendergeschichten in die bedeutende Literatur eingegangen sind. Franz Kafka, Walter Benjamin, Ernst Bloch, Heinrich Böll, Elias Canetti haben diese äußerst knappen, stilistisch unverwechselbaren wie stilbildenden Geschichten kommentiert, gelobt und sich darauf bezogen. Johann Peter Hebel stammte aus einer armen Familie und wurde schon mit 13 Jahren vollweise. Der frühe Verlust der Eltern ist wohl ein Schlüssel für Hebels lebenslange Suche nach Heimat, die er immer neu thematisiert. Durch die Erfahrung, bald in einem einsamen Dorf, bald in den vornehmen Häusern einer berühmten Stadt daheim zu sein, habe ich früher gelernt, arm zu sein und reich zu sein, schrieb er 1820. Er wuchs unweit von Lörrach auf, wo er nach seinem Studium in Erlangen als Lehrer arbeitete. 1791 wechselte er ans Gymnasium Illustre, das heutige Bismarck-Gymnasium in Karlsruhe. 1821 wurden die reformierte und lutherische Kirche in Baden zusammengeführt. Dabei spielte er durch seine weltoffenen und toleranten theologischen Ansichten eine wichtige Rolle und wurde erstes geistliches Oberhaupt der unierten badischen Landeskirche. Als Geistlicher, der konfessionelle Gräben zwischen Reformierten und Lutheranern in Baden zuzuschütten suchte, kann er als einer der Väter der Ökumene in Deutschland gelten. Fortschrittlich war Hebel auch als Pädagoge. Von der Prügelstrafe hielt er gar nichts. Wie hintergründig, knapp und augenzwinkernd Hebel seine Ansichten weitergab, zeigt die nur dreizeilige Erzählung die Ohrfeige.
Ein Büblein klagt seiner Mutter, der Vater hat mir eine Ohrfeige gegeben. Der Vater aber kam dazu und sagte, lügst du schon wieder? Willst du noch eine?
drei Wünsche. Ein junges Ehepaar lebte recht vergnügt und glücklich beisammen und hatte den einzigen Fehler, der in jeder menschlichen Brust daheim ist. Wenn man's gut hat, hätt man's gerne besser. Aus diesem Fehler entstehen so viel törichte Wünsche, woran es unserem Hans und seiner Liese auch nicht fehlte. Bald wünschten sie des Schulzen Acker, bald des Löwenwirts Geld, bald des Meiers Haus und Hof und Vieh, bald einmal 100.000 Millionen bayerischer Taler kurzweg. Eines Abends aber, als sie friedlich am Ofen saßen und Nüsse aufklopften und schon ein tiefes Loch in den Stein hineingeklopft hatten, kam durch die Kammertür ein weißes Weiblein herein, nicht mehr als eine Elle lang, aber wunderschön von Gestalt und Angesicht, und die ganze Stube war voll Rosenduft. Das Licht löschte aus, aber ein Schimmer wie Morgenrot, wenn die Sonne nicht mehr fern ist, strahlte von dem Weiblein aus und überzog alle Wände. Über so etwas kann man sich nun doch ein wenig erschrecken, so schön es aussehen mag. Aber unser gutes Ehepaar erholte sich doch bald wieder, als das Fräulein mit wundersüßer, silberreiner Stimme sprach: »Ich bin eure Freundin, die Bergfee, Anna Fritze, die im kristallenen Schloss mitten in den Bergen wohnt, mit unsichtbarer Hand Gold in den Rheinsand streut und über 700 dienstbare Geister gebietet. Drei Wünsche dürft ihr tun, drei Wünsche sollen erfüllt werden.« Hans drückte den Ellenbogen an den Arm seiner Frau, als ob er sagen wollte, das lautet nicht übel. Die Frau war aber schon im Begriff, den Mund zu öffnen und etwas von ein paar Dutzend goldgestickten Kappen, seidenen Halstüchern und dergleichen zur Sprache zu bringen, als die Bergfee sie mit aufgehobenem Zeigefinger warnte. 8 Tage lang, sagte sie, habt ihr Zeit. Bedenkt euch wohl und übereilt euch nicht. Das ist kein Fehler, dachte der Mann, und legte seiner Frau die Hand auf den Mund. Das Bergfräulein aber verschwand. Die Lampe brannte wie vorher, und statt des Rosendufts zog wieder wie eine Wolke am Himmel der Öldampf durch die Stube. So glücklich nun unsere guten Leute in der Hoffnung schon zum Voraus waren und keinen Stern mehr am Himmel sahen, sondern lauter Bassgeigen, so waren sie doch jetzt recht übel daran, weil sie vor lauter Wunsch nicht wussten, was sie wünschen wollten. Und nicht einmal das Herz hatten Recht daran zu denken oder davon zu sprechen, aus Furcht, es möchte für gewünscht passieren, ehe sie es genug überlegt hätten. Nun sagte die Frau, wir haben ja noch Zeit bis am Freitag. Des anderen Abends, während die Erdäpfel zum Nachtessen in der Pfanne prasselten, standen beide, Mann und Frau, vergnügt an dem Feuer beisammen, sahen zu, wie die kleinen Feuerfünklein an der rußigen Pfanne hin und her züngelten, bald angingen, bald auslöschten, und waren, ohne ein Wort zu reden, vertieft in ihrem künftigen Glück. Als sie aber die gerösteten Erdäpfel aus der Pfanne auf das Plättlein anrichteten und ihr der Geruch lieblich in die Nase stieg, »Wenn wir jetzt nur ein gebratenes Würstlein dazu hätten«, sagte sie in aller Unschuld und ohne an etwas anderes zu denken, und »Oh weh«, da war der erste Wunsch getan. Schnell wie ein Blitz kommt und vergeht, kam es wieder wie Morgenrot und Rosenduft untereinander durch das Kamin herab, und auf den Kartoffeln lag die schönste Bratwurst. Wie gewünscht, so geschehen. Wer sollte sich über einen solchen Wunsch und seine Erfüllung nicht ärgern? Welcher Mann über solche Unvorsichtigkeit seiner Frau nicht unwillig werden? Wenn dir doch die Wurst nur an der Nase angewachsen wäre, sprach er in der ersten Überraschung. Auch in aller Unschuld und ohne an etwas anderes zu denken. Und wie gewünscht, so geschehen. Kaum war das letzte Wort gesprochen, so saß die Wurst auf der Nase des guten Weibes fest wie angewachsen im Mutterleib und hing zu beiden Seiten hinab wie ein Husarenschnauz. Nun war die Not der armen Eheleute erst recht groß. Zwei Wünsche waren getan und vorüber, und noch waren sie um keinen Heller und um kein Weizenkorn, sondern nur um eine böse Bratwurst reicher. Noch war ein Wunsch zwar übrig, aber was half nun aller Reichtum und alles Glück zu einer solchen Nasenzierat der Hausfrau? Wollten sie wohl oder übel, so mussten sie die Bergfee bitten, mit unsichtbarer Hand Barbierdienste zu leisten und Frau Liese wieder von der vermaledeiten Wurst zu befreien. Wie gebeten, so geschehen. Und so war der dritte Wunsch auch vorüber. Und die armen Eheleute sahen einander an, waren der nämliche Hans und die nämliche Liese nachher wie vorher, und die schöne Bergfee kam niemals wieder.
Musik. In der berühmten Erzählung Kanitverstan beschreibt Hebel die Reise eines jungen schwäbischen Handwerksburschen nach Amsterdam. Auf alle Fragen des staunenden Besuchers heißt die Antwort Kanitverstan. Des Holländischen nicht mächtig, meint er, alles gehöre dem reichen Herrn Kanitverstan. Angesichts eines Trauerzugs fragt er, wer hier beerdigt werde. Kanitverstan. Fortan denkt der Bursche, wenn er mit seiner Armut hadert, stets an den Herrn Kanitverstan in Amsterdam, an sein großes Haus, an sein reiches Schiff, an sein enges Grab. Hebels Erzählungen strahlen epische Weisheit und politische Klugheit aus. Dabei erheben seine Geschichten nie den moralischen Zeigefinger, sondern laden ein zum Nachdenken und werben um Einverständnis. Auf allen Stufen seines Wirkens ist Johann Peter Hebel ein Wahrheitssuchender gewesen. Er sucht die Wahrheit, indem er Geschichten des Lebens erzählt, aus deren Lektüre sich Wahrheit tastend erschließen lässt. Johann Peter Hebel erzählt über 200 Geschichten, voller Tief und Hintersinn. Alle Geschichten dienen zur Erkenntnis der Wahrheit in dieser Welt und im menschlichen Leben mit seinen Brüchen. Hebel schrieb seine Gedichte und Erzählungen immer auch in einer pädagogischen, erzieherischen Absicht, als Parabeln für moralisch richtiges Handeln. Seine Kunst bestand auch darin, dass viele der Geschichten alles eher als moralisierend oder pietistisch fromm sind. Sie sind einfach große Literatur geworden. Dies zeigt Hebel unter anderem in einzigartiger Weise auch in der folgenden berühmten Geschichte über die Ehrlichkeit, die vielen Menschen, besonders jenen, die politische Verantwortung tragen, auch heute in den Terminkalender geschrieben werden sollten.
Ein reicher Mann hatte eine Geldsumme, welche in ein Tuch eingenäht war, aus Unvorsichtigkeit verloren. Er machte daher seinen Verlust bekannt und bot, wie man zu tun pflegt, dem ehrlichen Finder eine Belohnung, und zwar von 100 Talern. Da kam bald ein guter und ehrlicher Mann dahergegangen. »Dein Geld habe ich gefunden, dies wird's wohl sein, so nimm dein Eigentum zurück.« So sprach er mit dem heitern Blick eines ehrlichen Mannes und eines guten Gewissens. Und das war schön. Der andere machte auch ein fröhliches Gesicht, aber nur, weil er sein verloren geschätztes Geld wieder hatte. Denn wie es um seine Ehrlichkeit aussah, das wird sich bald zeigen. Er zählte das Geld und dachte unterdessen geschwind nach, wie er den treuen Finder um seine versprochene Belohnung bringen könnte. »Guter Freund«, sprach er hierauf, »es waren eigentlich 800 Taler in dem Tuch eingenäht, ich finde aber nur noch 700 Taler. Ihr werdet also wohl eine Naht aufgetrennt und eure 100 Taler Belohnung schon herausgenommen haben. Da habt ihr wohl daran getan. Ich danke euch.« Das war nicht schön, aber wir sind auch noch nicht am Ende. Ehrlich währt am längsten und Unrecht schlägt seinen eigenen Herrn. Der ehrliche Finder, dem es weniger um die 100 Taler als um seine unbescholtene Rechtschaffenheit zu tun war, versicherte, dass er das Päcklein so gefunden habe. Am Ende kamen sie vor den Richter. Beide bestanden auch hier noch auf ihrer Behauptung, der eine, dass 800 Taler seien eingenäht gewesen, der andere, dass er von dem Gefundenen nichts genommen und das Päcklein nicht versehrt habe. Da war guter Rat teuer. Aber der kluge Richter, der die Ehrlichkeit des einen und die schlechte Gesinnung des anderen im Voraus zu kennen schien, griff die Sache so an. Er ließ sich von beiden über das, was sie aussagten, eine feste und feierliche Versicherung geben und tat hierauf folgenden Ausspruch. »Demnach, und wenn der eine von euch 800 Taler verloren, der andere aber nur ein Päcklein von 700 Talern gefunden hat, so kann das Geld des Letzteren nicht das nämliche sein, auf welches der Erstere ein Recht hat. Du, ehrlicher Freund, nimmst also das Geld, welches du gefunden hast, wieder zurück und behältst es in guter Verwahrung, bis der kommt, welcher nur 700 Taler verloren hat. Und dir da weiß ich keinen Rat, als du geduldest dich, bis derjenige sich meldet, der deine 800 Taler findet.« So sprach der Richter, und dabei blieb es.
Der kluge Richter, eine Geschichte aus dem Schatzkästlein des rheinischen Hausfreundes, gelesen von Holger Postler.
Sie hörten Aktenzeichen. Johann Peter Hebel, Sprachzauberer, Humanist, Pfarrer. Eine Sendung von Aldo Parmigiani. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.